Es ist Montag, der 19. Dezember.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilenmeldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und dieser Mann redet klug und über eigentlich so ziemlich alles kann er reden, denn er ist sehr, sehr belesen, wenn er nicht gerade selber Schlagzeilen macht, denn als Filmproduzent hat er in den letzten Monaten eigentlich so ziemlich alles abgeräumt, was es abzuräumen gab für die Wannsee-Konferenz. Ich könnte mir vorstellen, dieser Preisregen ist immer noch nicht abgeebbt, aber da werden wir gleich mal drüber sprechen. Hallo Fidi Oetker.
Hallo lieber Micky.
Gibt es wirklich noch irgendwo einen Preis irgendwie noch abzuholen oder war es das jetzt mal langsam?
Es gibt immer noch Preise. Ich räume die ja nicht alleine ab. Also das ist ja mit dem wunderbaren Regisseur und Drehbuchautoren und meinen Produktionspartnern. Aber man lernt dadurch auch ein bisschen Deutschland kennen. Zum Beispiel das Saarland, wo es den Günter Rohrbach-Preis gibt. Oder den Dreisat-Preis in Baden-Baden.
So,
wundervolle Preise, wundervolle Veranstaltung. Also ich habe richtig was gelernt.
Im Saarland habe ich mal in einem Frühstücksraum eines Hotels gesessen und da war ein Sinnsprüchlein angeschlagen an die Wand. Da stand, jeder Mensch braucht im Leben die eine Person, wenn sie zu hoch fliegt, die sie runterzieht. Da dachte ich, ja, stimmt. wir suchen ja alle die eine Person, die uns regelmäßig runterzieht.
Ich habe einen Jeansladen in St. Louis gesehen, der hieß Carpe Denim.
Oh, ist halt gut. Sehr gut. Meinst du, da geht Heiko Maas jetzt einkaufen, jetzt wo er wieder Privatier ist?
Ja, aber er muss ja nicht mehr so Eintänzeranzüge tragen mit diesen kurzen Westen.
Ich glaub, die Zeiten sind vorbei. Wobei, er arbeitet ja jetzt als Anwalt, ne? Also da muss man natürlich dann schon auch, naja, ist richtig. Übrigens wollte ich eine Sache noch mit dir kurz geklärt haben. Es ist so, dass der ukrainische Botschafter Makeyev, der wollte eigentlich mit der Bahn nach Stendal fahren. Da hat er allerdings natürlich nicht mit der Deutschen Bahn gerechnet, denn die Bahn ist natürlich ausgefallen. Also musst du dir einfach vorstellen, du hast den ukrainischen Botschafter, ja, in Kiew und Kharkiv, da regnet es Raketen, die kriegen die Infrastruktur immer relativ schnell wieder hergestellt. In Deutschland fällt die Bahn auch einfach mal so aus. Ist doch einfach toll, oder?
Ja, und vor allen Dingen, es steht so im krassen Widerspruch zu dem Landesslogan von Sachsen-Anhalt, willkommen im Land der Frühaufsteher.
Ja.
Das passt ja nicht wirklich zu. Aber sag mal, du musst mir eine Sache sagen. Du bist ja inoffizieller Leiter von Pro Bahn.
Ja.
Du fährst ja wirklich viel mit denen.
Ja. Ja.
Ist es wirklich so, dass eine Bahn erst als verspätet gilt, wenn sie 6 Minuten zu spät ist? Und meine zweite Anschlussfrage ist, wenn ein Zug ganz ausfällt, dann taucht er in der Statistik gar nicht auf, oder?
Genau, dann gilt er nicht als verspätet, weil er ist ja gar nicht gefahren.
Ja. Das ist ja metaphysisch.
Toll, ne?
Das ist ja transzendental.
Klasse.
Ich
freue mich jetzt schon auf die Bahnfahrt nach Henrichenburg an Heiligabend. Wird bestimmt klasse.
Eine gute Zeit.
Die Schlagzeile des Tages.
Mbappé-Hattrick bleibt unbelohnt. Messi führt Argentinien nach Elfmeterschießen zum WM-Titel. Das berichtet NTV. Lange ist Frankreich im WM-Finale chancenlos. Dann trifft Kylian Mbappé wie aus dem Nichts doppelt. Und zum Ausgleich in der Verlängerung legt Argentiniens Superstar Lionel Messi vor. Mbappé kontert erneut im Elfmeterschießen. Versagen dem Titelverteidiger die Nerven. Er ist schon ein bisschen verrückt, weil Mbappé hat in diesem Finalspiel 4-mal insgesamt getroffen. Und es reicht trotzdem nicht zum erneuten WM-Titel. Das ist schon wirklich erstaunlich. Es gibt nicht wenige Menschen, die behaupten, und ich würde mich dem sogar anschließen, es war vielleicht das geilste WM-Finale aller Zeiten, was ja irgendwie auch eine absurde Pointe ist, wenn man diese gesamte Shitshow sich nochmal vor Augen hält. Hast du es gesehen?
Ja, natürlich habe ich es gesehen. Und die, es war das geilste Finale, vor allen Dingen ab der 80. Minute. Normalerweise sind da ja immer noch 10 Minuten zu spielen.
Ja.
In Katar sind das dann ja immer noch 25 Minuten zu spielen,
so, ja,
was die immer hinten dran getan haben. Aber ich muss auch sagen, es war das beste Finale, es war die schlimmste WM. Am schlimmsten fand ich jetzt noch am Ende, dass der Lionel Messi noch dieses Gewand, das sie ihm noch angezogen haben.
Bisha oder so heißt es.
Ja, ach so, okay.
Ja, bei der Ehrung, ne?
Ja.
Also ich möchte an dieser Stelle auch mal klar sagen, dieses traditionelle Gewand, ja, das gilt es natürlich grundsätzlich mit Respekt zu behandeln. Andererseits fand ich es eine sagenhaft respektlose Geste seitens des Emirs von Katar und Infantino, ihm das Ding einfach überzulegen in diesem Moment und damit ja auch das argentinische Trikot so ein bisschen zu verhüllen und damit ihm ja auch, ich will jetzt nicht sagen, sie haben den Moment geraubt, aber es ist schon eine Form von Übergriffigkeit und Respektlosigkeit, die unterm Strich natürlich auch sehr gut zum Emir von Katar und Infantino passt. Also was man da gesehen hat, das ist schon sehr fragwürdiges Verhalten.
Ja, und ich meine, man hat ja auch gesehen, die haben den ja gar nicht mehr losgelassen. Die haben das Spotlight ja so genossen. Die sind ihm ja noch, haben ihn noch begleitet auf der Bühne zu seiner Mannschaft. Mhm. Die schlichen hinten so wie Gargamel hinter ihm her. Also ich fand das ein furchtbares Bild.
Ja, wirklich, aber das Ganze wurde dann ja auch in gewisser Hinsicht auch noch gekontert vom argentinischen WM-Helden, dem Torwart, der dann sich den Torwart-Handschuh genommen hat und wirklich so wie Simeone, wenn er mal wieder irgendwie die Gegner versucht, irgendwie zu verhöhnen, sich das Ding dann so, sagen wir mal, in Lendenhöhe vor sich hielt und dann so, also du denkst dann, also so ein bisschen Kegelbruder.
Ja, ja, also geschmackssicher sind die Argentinier nicht. Das sah man auch bei der Frisurenmode, die jetzt, glaube ich, die Talsohle erreicht hat.
Ja.
Und vor allen Dingen alle tätowiert, also Tattoo-Sleeve, das ist da wirklich Einreise verpflichtend wahrscheinlich. Also das habe ich noch nie gesehen.
Hast du Elon Musk gesehen? Der war auch da, zusammen mit Jared Kushner. Stand da irgendwo Elon Musk in Zelensky-Oliv?
Nein.
Ich meine, der Mann führt ja auch seinen ganz eigenen Krieg gerade, von daher passt es ja irgendwie auch. Ja, ja, die waren alle da. Also ist auch geil, ne? Wenn du so irgendwie das WM-Finale gewinnst und da oben stehen irgendwo Musk und Infantino und Jared Kushner, da fühlt man sich ja so richtig in bester Gesellschaft.
Ich habe nur Macron gesehen, der Mbappé tröstete, gemeinsam mit dem Ferkel-Torwart.
Ja.
Und das Lustige war, dass Mbappé ihn gar nicht angeguckt hat. Mhm. Und da merkst du schon so, oh, du bist wirklich ein Superstar. Dein Präsident redet gerade auf dich ein und du kannst nicht mehr zur Seite gucken.
Ja, ja.
Also es war eine interessante Szene.
Ja, war interessant. Jetzt ist, glaube ich, auch final die Frage geklärt, wer größer ist, Messi oder Ronaldo. Ist ja auch ein interessantes Turnier, wenn man bedenkt, wo die beiden so dann abgebogen sind im Laufe dieses Turniers. Und dieses ewige Duell hat ja zumindest, glaube ich, jetzt so nominell, was die Zahlen angeht, dann wirklich jetzt seinen Sieger gefunden, kann man, glaube ich, sagen.
Und man muss auch wirklich noch eine Sache feststellen, und das ist, dass ich bin ja immer dagegen, diesen schönen Teamsport zu einer Einzelsportart zu machen. Mhm. Also meine Neffen kamen mir entgegen und sagten, Ronaldo ist ausgeschieden.
Ja,
ich gesagt, Portugal ist ausgeschieden. Aber wenn man sich dieses Finale anguckt, da sind 22 Mann auf dem Spielfeld und es kommt dann auf zwei an. Eigentlich auf Mbappé und Messi. Das habe ich in der Form noch nie gesehen.
Blattgold.
Die drei an der Tankstelle, so schreibt die Taz über das erste LNG-Terminal, das eingeweiht worden ist. Bundeskanzler Olaf Scholz hat in Wilhelmshaven das erste Flüssig-Erdgas-Terminal Deutschlands eröffnet. Die Errichtung in der Rekordzeit von knapp 10 Monaten zeige, unser Land kann Aufbruch und Tempo, das sagte er am Samstag bei der Einweihungszeremonie. Da waren dann auch Habeck dabei und Lindner und Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil. Betrieben wird die Anlage in Wilhelmshaven vom Gasimporteur Uniper. Für das Terminal wurden binnen weniger Monate eine neue, rund 26 Kilometer lange Anbindungspipeline und ein neuer Anleger gebaut. Herzstück des Terminals ist das fast 300 Meter lange Spezialschiff Hoek Esperanza, das künftig das von Tankschiffen angelieferte verflüssigte Erdgas in den gasförmigen Zustand umwandeln und in das deutsche Gasnetz einspeisen soll. Hoek Esperanza, das klingt so ein bisschen wie jemand, den der FC Schalke vor Jahren für 20 Millionen gekauft hat, der dann aber hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Und die Bilder von Habeck, Lindner und Scholz mit diesen Helmen und den gelben Funktionsjacken, so sitzen Männer vor deutschen Eisdielen eigentlich, oder?
Ja, aber das sieht so ein bisschen aus wie Paw Patrol oder so. Ist eigentlich ganz niedlich, oder The Lego Movie. Aber die, nein, wenn es gerade nicht läuft bei Politikern, muss eine Werksbesichtigung her. Da muss ein Harthelm, da muss ein Bauhelm her, da muss eine Weste her, weil man hört sich die Sorgen und Nöte an.
Ja.
Also Olaf Scholz hat wahrscheinlich mehr Fabriken gesehen als jeder Mechaniker.
Ja, wir haben ja gesehen, wie er da irgendwie vor dieser riesigen Turbine stand, ne, vor ein paar Monaten, wo Leute gesagt haben, der hat die neue Espresso-Maschine vom Kanzleramt eingeweiht. Ja, klar, aber das ist natürlich genau das, was er jetzt braucht zum Ende des Jahres, damit dieser Satz, den er ja immer so mantraartig sagt, wir werden wohl gut durch den Winter kommen, dass er natürlich irgendwie auch so ein bisschen Substanz bekommt. Aber beruhigen dich solche Bilder?
Also die Meta-Message des Ganzen ist ja, die Ampel versucht wieder Gemeinsamkeiten zu finden und auch diese offen zu dokumentieren. Dass die drei dafür anreisen und sich fotografieren zu lassen, ist ja das Zeichen. Wir sind zwar erst bei einem von 4 Jahren gemeinsamer Tätigkeit, aber wir wollen durchziehen. Das finde ich erstmal beruhigend, dieser Willen.
Ja.
Ob sie es schaffen werden, da bin ich skeptisch. Ich hoffe
dieses,
es.
Ja, ja, absolut. Aber dieses LNG, ja, dieses wahnsinnig komplizierte und auch teure Verfahren, auch das ist natürlich so ein bisschen die Manifestation eines sehr, sehr komplexen Weges der Energieversorgung. Also da bin ich auch mal gespannt, wie das weitergehen soll. Denn also günstig für den, ich sage jetzt mal, Industriestandort Deutschland ist das ja alles nicht.
Ja, aber es ist alles noch besser, als wenn wir komplett mit heruntergelassener Hose dastehen. Auch jetzt die Stimmen, die sich mehren, die sagen, das setzt einen Stopp vor den Ausbau erneuerbarer Energien. Wir brauchen das jetzt gerade als Übergangsenergiefaktor. Und nebenbei braucht man Gas ja auch nicht nur zur Energiegewinnung, sondern auch für Prozesse in verschiedenen Industrien. Also ich glaube, es ist alternativlos, um eine große Politikerin zu zitieren.
Deutschland kann Tempo, das klingt übrigens ein bisschen wie der Slogan zur bundesweiten Schnupfenwelle. Und das bringt uns ein bisschen hierzu.
Das Kleingedruckte.
Corona-Grippe, RS-Viren, Krankenstand in Kliniken steigt auf bis zu 10%. Das berichtet der Spiegel. Kliniken in Deutschland ächzen unter einem hohen Krankenstand. Betten und Stationen müssen gesperrt werden. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft fordert, zeitraubende Dokumentationspflichten einzudämmen. Naja, das fordert unter anderem der Vorstandschef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gast, der sagte, in dieser Situation gäbe es keine einfache Lösung. Eine Stellschraube wäre die Entlastung von Bürokratie und den Dokumentationspflichten. Da sollte der Gesundheitsminister nochmal ran und den Krankenhäusern Spielraum einräumen. Ja, der Gesundheitsminister seinerseits, der versucht natürlich gerade ja jetzt wirklich auf verschiedenen Ebenen diesen Ökonomisierungsdruck, den es jetzt nur die letzten 20 Jahre gab, im deutschen Gesundheitswesen langsam wieder so ein bisschen zurückzudrehen. Und jetzt gerade merken wir das natürlich alles an Ecken und Enden, ne? Sowohl was die Krankenhäuser angeht, als auch zum Beispiel die medizinische Versorgung. Ja. Also wohl dem, der Fiebersaft zu Hause hat. Ich habe jetzt irgendwie gestern eine Meldung gehört, dass es jetzt für Medikamente so eine Art Flohmarkt geben soll. Also das hätte man jetzt früher auch nicht gedacht, dass man jetzt sagt, hier handelt mal mit euren Medikamenten auf dem Flohmarkt. Aber es erschließt sich einem natürlich so kleiderkreiselmäßig, dass man es kursieren lässt.
Absolut. Also in München-Schwabing sind die Lastenräder der Mütter längst und Väter längst gefüllt, vorne mit Nurofen. Und der Schwarzmarkt boomt.
Ja, wenn man sich schon gegenseitig auch die ganze Zeit immer so die Viren kursieren lässt, dann kann man auch die Medikamente mal so reihum gehen lassen. Das ist ja eigentlich auch nur fair. Übrigens muss man an dieser Stelle mal kurz eingehen auf das derzeit auch sehr populäre und gehandelte Thema Immunschuld. Also es gibt hier im Bayerischen Rundfunk zum Beispiel einen Artikel, warum hinter Immunschuld ein Missverständnis steckt. Millionen Menschen in Deutschland leiden gerade unter Atemwegserkrankung. Manche behaupten, eine Immunschuld sei dafür verantwortlich. Die Pandemiemaßnahmen hätten unser aller Immunsystem geschwächt. Aber stimmt das? Ich hatte ja die Tage auch einen Kinderarzt zitiert, der mir Ähnliches erzählte. Und daraufhin regte sich natürlich Widerstand. Und ich habe gewissenhaft, wie ich bin, natürlich gesagt, okay, was steckt denn jetzt dahinter? Und da ist es dann wohl tatsächlich so, also dass dieser Begriff der Immunschuld kein Fachbegriff aus der Medizin sei, sondern das erste Mal 21 in einem Fachartikel auftauchte. Und da ging es halt eben um die Aufhebung der Pandemie-Maßnahmen. Und es ist wohl so, dass es, um jetzt in dem Bild zu bleiben, dass es mit den Pandemie-Maßnahmen so war, als hätten wir eine Art Kredit aufgenommen, nur haben wir uns nicht Geld, sondern Zeit mit weniger Infektionen geliehen. Die Aufhebung der Pandemie-Maßnahmen bedeutet nun so etwas wie Zahltag. Atemwegsinfekte, die seit März 2020 nur wenige trafen, schlagen jetzt geballt zu. Mhm. Es ist aber halt eben nicht so, dass das Immunsystem ein ständiges Training brauche, sondern Updates. Und die hat es während der Pandemie seltener bekommen. Und deshalb sei es kein Wunder, dass sich nun viele Menschen mit Atemwegserkrankungen anstecken.
Ja.
Hast du es gewusst, Fidi?
Ich habe es, also ich finde es erstmal lustig, dass das aus Immunity Dead, wie es ja ursprünglich hieß im Englischen, Immunitätsschuld gemacht wird, was natürlich immer das Sündhafte mit transportiert.
Aber passt ja auch ein bisschen zu unserer Gesellschaft, ne? Dass auf jeden Fall irgendwo, es muss ja immer Schuld oder Scham muss ja inkludiert sein.
Man hätte es ja auch als Immunitätsdefizit beispielsweise beschreiben können, dann hätte es überhaupt nicht den gleichen Charakter. Aber es gab ein tolles Zitat in dem Text, den du mir geschickt hast, und da heißt es, im Ernst, Immunreaktion versus starkes Immunsystem ist wie Lernen versus Intelligenz. Ich kann ein Gedicht auswendig lernen, bin dadurch aber nicht intelligenter geworden. Ich kann eine Infektion überstehen, habe dadurch aber nicht mein Immunsystem gestärkt. Ich glaube, das ist das so in der Nussschale.
Ein Drosten-Zitat, ne?
Ja. Ja. War ja nicht alles falsch.
Ja, ja, ja. Ja, ich fand es nur interessant. Also es ist natürlich immer gut, das auch ein bisschen aufzuklären, weil ja. Als ich es hörte, schien es mir durchaus schlüssig. Aber so ist es natürlich auch eine sehr, sehr einleuchtende Erklärung, warum das jetzt halt eben so ist. Auf der anderen Seite habe ich schon auch festgestellt, dass auch in der Behandlung dieser Thematik auch da wieder die alten Wir-gegen-die-Reflexe gegriffen haben. Also ich war schon mitunter ein bisschen erstaunt, zu welch emotionaler Reaktion so manche Leute fähig waren, wenn man es nur gewagt hat, diesen Kinderarzt zu zitieren. Als wäre man schon wieder so knietief in dieser Schwurbelecke, wo man so sagt, ja Leute, beruhigt euch jetzt mal. Ja? Also du merkst, diese tiefe Sehnsucht danach, schon wieder dieses Wir-gegen-die aufzubauen, das habe ich natürlich nicht von allen, aber von so manchen dann auch schon da rausgehört, wo ich dachte, okay, also es gibt so eine Art Immunschuld, so ja. Dass man überhaupt, ja.
Und das aber fand gut, ich Micky, das fand ist, ich bemerkenswert. Das ist natürlich ja jetzt nicht dein erster Ausflug, also du bist ja wirklich kurz Viertel vor Reichsbürger bei dir.
Das ist richtig.
Reichspodcaster. Ja. Das Beste finde ich, dass
du hast mich am Tweetsacko erkannt.
Darauf wies mich mein Freund Tom Spieß hin, der schickte mir einen Artikel, da stand drin, dass sie den Schwiegervater von David Alaba, einen ja. Sternekoch, dem hatten sie die Reichskantine angeboten.
Ja.
Das finde ich toll.
Fantastisch, also, oder?
Das hätte ich mir gerne mal angeguckt.
Da hätte es vielleicht solche Bilder wie das von Friedrich Merz mit der Currywurst nicht gegeben, muss man sagen. Vielleicht hätten wir es doch ausprobieren sollen.
Entzauberte Scheinriesen.
Eine neue Phase der Proteste im Iran, so berichtet die FAZ. Die landesweiten Proteste in Iran treten 3 Monate nach ihrem Beginn in eine neue Phase. Weiterhin finden Streiks in den Schlüsselindustrien Öl und Gas statt. Auch am Wochenende wurden die Anlagen Asaloye, Awas und Mashhad bestreikt. Zurück gingen jedoch die Straßenproteste. Von den jüngsten Verhaftungen sind auch bekannte Persönlichkeiten betroffen. Am Samstag wurde die international bekannte Schauspielerin Taraneh Ali Dosti festgenommen. Ja, das ist, wie gesagt, jetzt seit 3 Monaten bestimmt es den Alltag im Iran, während die Wirtschaft dort natürlich auch massiv weiter nach unten trudelt, Inflation von ungefähr 50% mittlerweile. Ja, man darf gespannt sein, wie es weitergeht. Ich habe, wie gesagt, aus meiner Perspektive schon das Gefühl, dass dieser Umsturz eigentlich nicht mehr wirklich aufzuhalten ist, selbst wenn es jetzt zwischenzeitlich mal ja. vielleicht weniger werden sollte oder so. Ich habe wirklich den Eindruck, dass der Mut der Menschen dort diesen Kipppunkt längst erreicht hat.
Absolut. Ich glaube, irgendwann wird sich das Militär entscheiden müssen, welche Rolle sie spielen wollen. Ob sie da auch so ein bisschen der Wahrer des Laizistischen sind, wie in Pakistan und in der Türkei beispielsweise, ja. oder ob sie wirklich ihrem obersten Führer Ali Khamenei folgen wollen. Man muss sich immer überlegen, dass der Mann 1939 geboren worden ist. Deswegen ja. weiß ich nicht, ob es noch eine andere Lösung des Problems gibt. Aber was ich wirklich beachtlich finde, was das Ganze ja jetzt nochmal befeuert hat, war, dass der Majid Reza Ranavard, ich möchte mich für meine Aussprache entschuldigen, der hatte ja, was auch in diesem Artikel steht, geschrieben, der ja zum Tode verurteilt wurde, der sagte, werde ich beerdigt, dann zitiert nicht den Koran, betet nicht, spielt fröhliche Musik. Und das Regime dachte, wenn sie das ausstrahlen, dann zeigen sie ihn als Ketzer
ja.
Und schwächen die Bewegung und das Gegenteil ist passiert.
Das fand ich auch bemerkenswert. Also ich fand es auch bemerkenswert, dass sie es ausgestrahlt haben. Wahrscheinlich in dem Glauben, dass sie die Mehrheit auf ihrer Seite haben als Staat.
Sie sind out of touch.
Genau. Ja. Und haben im Grunde genommen genau das Gegenteil von dem gemacht, was sie eigentlich wollen. Sie unterdrücken ja sonst genau solche Botschaften. Und in diesem Fall haben sie sogar im Fernsehen ausgestrahlt. Also wie du richtigerweise sagst, auch komplett das Gefühl verloren für die eigene Bevölkerung. Und man darf gespannt sein, wie die Sache weitergeht.
Ja, wenn man sich überlegt, also von außen, es wird ja niemand mehr in dieses Land gerade investieren.
Genau.
Es gibt keine Geldflüsse rein. Wie du sagtest, die Inflation ist bei 50%. Löhne werden nicht gezahlt. Es muss ja eskalieren.
Ja.
Und dann, das sagt der Artikel natürlich auch ganz gut, dann kann man sowas nur durchhalten, wenn man Nordkorea errichtet.
Genau.
Und da ist, glaube ich, die iranische Zivilgesellschaft viel zu stark für.
Söder ist
ein schöner Mann. Und das haben wir an diesem Wochenende natürlich auch wieder deutlich sehen können. Söder und das Rentier, so schreibt es die Zeit. Der bayerische Ministerpräsident grüßt den Motiv Sweater zum 4. Advent. Schon wieder ein Politiker, der locker rüberkommen möchte. Hilft da ein Rentier auf der Brust? Carmen Böker meint, Nein. Ja, ich habe dieses Video natürlich auch gesehen, wie Markus Söder da in einem pfiffigen Rentierpullover plötzlich dann so an seinen, wahrscheinlich seinen Amtsschreibtisch geht und dann zündet er die vierte Kerze an, an seinem Kranz und sagt, schauen Sie, die Vorfreude auf Weihnachten steigt. Ich habe mir mal einen neuen Pullover zugelegt, schon sehr modisch, schauen Sie, oder? Und ich sage jetzt mal so, also Söder sieht in Jeans wirklich erstaunlich beschissen aus. Das muss man einfach sagen. Er kauft seine Jeans, glaube ich, auch bei Carpe Denim.
Er sieht aus wie ein Sackschrauben.
Wirklich, ja, ne? Also ich meine, dass Anzüge Menschen und Männer oft besser aussehen lassen, das ist ja jetzt nun wirklich keine Binse. Im Falle von Söder stimmt das ganz besonders, wobei der es auch schafft, auch seine Anzüge wahnsinnig schlecht geschnitten immer zu tragen.
Darf ich mal einen Test mit dir machen?
Aber bitte.
Ich nenne dir drei Politiker-Outfits und du sagst mir, wer es getragen hat.
Okay.
Hohe Adidas-Turnschuhe.
Joschka Fischer.
Ärmelloser gelber Pulli.
Ja, Genscher.
Und jetzt Rüschenbluse.
Claudia Nolte.
Okay, ja. 3 von 3.
Ich ja, glaub, Claudia sie, ich, Nolte.
Ich glaube,
Claudia, wie kann ich sie vergessen?
Ich glaube, bis auf Claudia Nolte, die dann auch die Rüschenbluse genannt wurde,
das
ist
richtig.
Das alles im Haus der Geschichte.
Wobei, auch, bei letzterer habe ich gedacht, es hätte auch Heiko Maas sein können. Da war ich mir jetzt nicht ganz da war ich mir jetzt nicht ganz sicher.
Die ja, anscheinend hat Joschka Fischer ja die Turnschuhe ganz kurz vor der Vereidigung als hessischer Umweltminister gekauft. Also das war überlegt.
Ja, waren die nicht ausgetreten? Ja, war das, muss man nochmal die historischen Bilder
ja,
sehen.
Ja, ja, aber ich glaube, da wurde dran gearbeitet.
Aber sag mal, Söder, das mit dem Rentier und so. Ich meine, der Rentierschlitten, ist das eben auch so eine Art Querverweis? Die Flugtaxis kommen? Ist da vielleicht noch eine Botschaft inkludiert? Man weiß es ja nicht, ne?
Bavaria One. Ich bezweifle es, ob da überhaupt eine Botschaft irgendwie hinter vielem dahinter steckt, was er Söder tut.
Ihm wurden ja die Vorwürfe, also Timo Frasch in der FAZ hat auch nochmal darüber geschrieben, weil Söder wurden ja die Vorwürfe gemacht, er habe diese ganzen Fotos, wie er die Adventskerze anzündet, im Grunde genommen schon eingetuppert und jeweils dann zur passenden zweiten, dritten, vierten Kerze wollte er sie nur wieder rausholen. Und da hat er gesagt, nee, ich kontere jetzt und es gibt ein frisches Bild zum vierten Advent, ich ziehe jetzt mal den Pulli an. Also der Mann, also der klimpert auf der Klaviatur der Medien rum, ist beeindruckend.
Ja, und auch einfach mega aktuell. Also das ist 20 Jahre nach Bridget Jones, 2001 glaube ich, ist das rausgekommen, auf den Ugly Sweater-Zug aufzuspringen, ist schon echt nicht schlecht.
Gucken mal, wer da spricht.
Zusammenschluss angemeldet. Berlusconi will offenbar die Macht bei ProSiebenSat.1 übernehmen. Das berichtet das Manager-Magazin. Silvio Berlusconis Medienunternehmen plant, noch stärker bei den deutschen TV-Sendern einzusteigen. In einer Behördenmitteilung ist von faktisch alleiniger Kontrolle die Rede. Also er hat ja schon 30% von ProSiebenSat.1. Jetzt will er also noch mehr übernehmen. Da hat er dann am Ende wirklich die alleinige Macht. Also es ist die Rede von einem geplanten Erwerbsvorgang und vom Erwerb von faktisch alleiniger Kontrolle. Meine Frage ist natürlich, hat der Wasserrutschentest bei Taffin angelockt?
Was ist das? Okay, da habe ich jetzt nicht mitgerechnet.
Grappa ante Portas. Ne?
Ja, also das Gerücht hält sich natürlich hartnäckig, dass er sich da engagieren wird.
Denke mal.
Ich finde interessant, was der Mann so für Jahrespläne hat. Der ist ja Mitte 80, sieht inzwischen aus wie Gunther von Hagens Traum. Und also ich bin nicht überrascht, dass er das angeht. Ich hoffe, dass darunter sozusagen die journalistische Integrität nicht so zu sehr leidet, aber wir hoffen auf das Beste.
Ja, total, total.
Nur, willst du ein paar schöne Silvio Berlusconi-Facts hören, die ich aus seiner Biografie entnommen habe?
Ja, Logo.
Zum einen hat er auf Kreuzfahrtschiffen früher gearbeitet, auch als Eintänzer. Dann ist er Co-Autor der Hymnen für den AC Milan und für Forza Italia, für die Partei.
Ah, okay.
Und was ich aber das Allerschönste finde, ist, dass er früher jemanden dabei hatte, vor der digitalen Bearbeitung, vor der Zeit, der hatte eine Strumpfhose dabei, einen bestimmten Muster und Färbung, die immer vor die Kameras gezogen wurden, die ihn gefilmt haben, weil er dann besser aussah. Ja, er hat sich quasi von Falke oder Wohlwolf weichzeichnen lassen.
Also der Insta-Filter kam von Falke?
Ja, also der ist einfach herrlich.
Und wie viele Strümpfe ziehen Sie bei RTL über die Kameralinse, wenn Bohlen auftritt? 7 oder 8?
Blickdicht, blitzverstärkt.
Man weiß es nicht genau. Aber ich bin gespannt, was das für ProSieben und Sat.1 bedeutet, wenn Berlusconi übernimmt. Müssen Joko und Klaas zusammen mit Michaela Schäfer moderieren? Man weiß es nicht, ne? Ich glaube, wir müssen noch zweimal jetzt vor Jahresende Wetten, dass senden. Dann glaubt Berlusconi, die Übernahme im deutschen Fernsehen hätte bereits geklappt. Ne? Anders ist das alles nicht mehr zu verhindern. Ich find's toll.
Endgültig zu weit gegangen.
Live im TV, Präsident des Südsudan macht sich bei Nationalhymne in die Hose. Das berichtet der Merkur. Also passiert ist das Salva Kiir Mayardit, dem Präsidenten des Südsudan. Und vor laufenden Kameras konnte der 71-Jährige seinen Harndrang offenbar nicht mehr kontrollieren. Also es gab so einen leichten Rinnsal auf der Innenseite des linken Beines bei einem Empfang. Und am Ende gab es so eine kleine Pfütze am Fuße des Präsidenten. Ne?
Ja, also da sind wir doch gut bedient, dass unsere Kanzlerin sich nur so einen Bistrostuhl hat kommen lassen.
Zittermerkel!
Oh Gott, Zittermerkel. Ja. Aber ich muss sagen, als ich das gelesen habe, ist mir was anderes eingefallen, nämlich, das ist ja nichts gegen die Auftritte von Boris Jelzin.
Oh,
also, wer eine gute Zeit haben will, muss einfach YouTube Best of Drunk Boris Jelzin. Also, du siehst einfach, wie er vorbeigeht und der Frau immer, ich glaube, das sind Mitglieder seiner Regierung, der Frau so von der Seite ins Dekolleté piekt oder äxt ein Bier oder er bringt Clinton so zum Lachen.
Ja, stimmt.
So viel Spaß hatte der auch noch nie mit Hose an. Also, das ist der ist sensationell. Richtig lang, das Video.
Ja, ja, das stimmt. Und also bei ihm ist unten auch nichts rausgegangen, aber oben ist sehr, sehr viel reingegangen. Das kann man bei Jelzin mit Sicherheit sagen. Ja, wir lachen halt immer und sagen immer, das ist so der niedliche Jelzin und wir fanden ihn ja drollig, so diesen russischen Tanzbären. Aber auch das sind natürlich Bilder, die einen gewissen Wladimir Putin auch dazu angestachelt haben, jetzt mal ganz schnell da die Macht zu übernehmen und mal ein anderes Russland zu zeigen. Ein Russland, das wir jetzt wirklich nicht für freundlicher halten.
Ja, das ist die Tochter von Herrn Jelzin. Frau Jelzin, da hat ja bewusst nach jemandem gesucht wohl, der Amnestie spricht über den Vater. Und hat, dann haben die ein landesweites Casting durchgeführt und so sind sie auf Putin gekommen. Also das ist, er war der Enabler.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Ein Friedensangebot. Charles lädt Harry und Meghan zur Krönung ein, das berichtet NTV im Mai 2023 am 6. Da möchte Charles zur Krönung auch Harry und Meghan dabei haben, so heißt es. Das ist natürlich sehr überraschend, denn da ist ja gerade diese Netflix-Doku draußen, 2x3 Teile, der Palast soll toben, so heißt es. Und einer tobt ganz besonders, der ist jetzt nicht Teil der königlichen Familie, und zwar der britische Moderator Jeremy Clarkson, kennt man Top Gear und später The Grand Tour. Der hat eine Kolumne in der Sun und diese Kolumne ist auch wirklich so, wie man sich eine Kolumne in der Sun vorstellt. Da schreibt er über Meghan, dass er sie hasst, mehr als Nicola Sturgeon, die erste Ministerin Schottlands, und er hasst sie mehr als Rose West. Das ist übrigens eine Frau, eine Serienmörderin, die mit ihrem Ehemann gemeinsam mehrere Frauen umbrachte und zu lebenslanger Haft verurteilt hatte. So sehr hasst Jeremy Clarkson Meghan, und er schreibt auch in dieser Kolumne von der Sun, die ja auch abgenommen und gedruckt wurde.
Von der
Nachts
Sun.
Kann ich nicht schlafen, wenn ich da liege, mit den Zähnen knirsche und von dem Tag träume, an dem sie nackt durch die Straßen jeder britischen Stadt paradieren muss, während die Menge Schande skandiert und sie mit Exkrementen bewirft, schreibt der britische Medienmann. Ich glaube, da kann man also durchaus mal behaupten, der Mann hat sich beim Schreiben relativ stark gehen lassen. Mhm. Und hat seinen Gefühlen freien Lauf gelassen, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Ja, also ich würde denken, bei Jeremy Clarkson, das sieht man ja auch in seinen Sendungen, Clarksons Farm und Grand Tour und sowas. Vermutlich hat er da einen gehabt, bevor er das geschrieben hat. Das können wir vorstellen. Er ist ja auch damals von Top Gear gefeuert worden, weil er einen Produzenten geschlagen hat.
Wollte ich gerade sagen, ja. Der Typ, also Jeremy Clarkson, gilt ja gemeinhin als sehr unterhaltsamer Mann. Das ist er sicherlich auch. Aber ist natürlich ein absolutes Premium-Arschloch,
ja,
den sie natürlich nicht umsonst gefeuert haben bei Top Gear. Genau das.
Nein, und wer Filmproduzenten schlägt, ich meine, also der hat wirklich Höchststrafen verdient.
So, muss ich gerade sagen, das ist ja wirklich das allerletzte.
Wenngleich, also das ist natürlich furchtbarer, frauenfeindlicher Scheiß, um es ganz klar zu sagen. Und der Mann hat sich total vergaloppiert. Man kann ja total sachlich über diese Netflix-Doku und ihre Unzulänglichkeiten reden, ja?
Ja.
Ich möchte da mal einen Widerspruch vielleicht aufstellen von dieser Dame, von dieser Meghan Markle, die sagt, ich musste der Öffentlichkeit entfliehen, ich musste da raus, deswegen bin ich nach USA gegangen und habe eine Netflix-Doku gemacht, die in 190 Ländern läuft. Ich meine,
ja,
und dann sich die ganze Zeit so suggerieren, als wären sie in Cherson ausgebombt worden. Ja? Sie sind mit 19 Koffern verreist. Was haben die denn für ein Problem?
Ja, ja. Der Fluchtflug nach Los Angeles, der Freedom Flight, den Harry so bezeichnet, das ist ja nicht Meghan alleine, ist ja Harry, ist ja nun auch ein zentraler Bestandteil dieser Doku. Und ja, man wundert sich ein bisschen. Ne? Also sind da auch irgendwie in gewisser Hinsicht auch ganz gute Repräsentanten ihrer Generation, die stets die eigenen Befindlichkeiten für die größte Katastrophe der Gesellschaft halten. Und da stellt man sich schon so ein bisschen die Frage, ob sie, da muss man noch nicht mal die aktuellen Weltkrisen mit einpreisen, aber ob sie da nicht auch so ein bisschen das Maß für das eigene Elend verloren haben. Und was ich als Pointe, als bittere Pointe empfinde, ist halt der Umstand, dass ja Harry völlig zu Recht eine Aversion gegen die, Klammer auf, britische Klammer zu, Presse hat, gegen die Paparazzi und letzten Endes ja auch auf die Art und Weise, wie er vom Königshaus vereinnahmt wurde und als Kleinkind schon der Öffentlichkeit zugeführt wurde. Ja. Aber er macht ja letzten Endes mit seinem Kind ja nichts anderes.
Ja,
es geschieht jetzt genau.
Absolut. Also, und er beschützt jetzt die eine Frau, weil er die andere, die seine Mutter war, nicht vor diesem Mob beschützen konnte. Aber es ist völlig fehlgeleitete Energie. Und man muss schon sagen, wenn man sich die Doku anguckt, ich habe das mit meiner Frau Madeleine zusammengeguckt, man muss schon sagen, es sind ein paar Sachen, sind sehr augenscheinlich, nämlich, dass die viele Textbausteine gleich verwenden. Sachen, die sie sagt, übernimmt er dann. Mhm. Und das finde ich schon komisch, dass sie viel gefilmt haben im Vorhinein, Handyvideos und sowas.
Ja.
Also das, ich glaube, dass der Gedanke, sich dahin zu äußern, schon früh bestand.
Der Trick der Woche.
Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Der Dschungel 2023 ist voll. RTL gibt alle Kandidaten bekannt. Das berichtet nicht nur die Gala. War ein bisschen überraschend. Die Tage, als die Bild-Zeitung plötzlich mit allen Kandidaten um die Ecke kam, denn das war zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht vorgesehen und RTL hat dann gesagt, okay, pass auf, wir werden das jetzt nicht machen wie in den letzten Jahren, dass wir immer uns hinterm Berg halten und sagen, wir kommentieren nichts, sondern wir gehen jetzt in die Offensive und sagen, jopp, das sind sie. Und dabei sind ja ein paar durchaus interessante Figuren, also Jana Palaske, Sternzeichen Traumfänger, also sie hat ja, glaube ich, in ihrem Leben mehr Bäume umarmt als Söder, schon interessante Figur und es gibt Menschen, die behaupten, man konnte ihr beim wahnsinnig werden, also von Tag zu Tag zusehen. Jetzt muss man den Kröten in Australien sagen, bitte nicht an ihr lecken, sonst werdet ihr einfach high. Und Claudia Effenberg ist dabei, gefühlt aber schon dreimal dabei gewesen. Mhm. Und hier Markus, ich will Spaß, gib Gas. Ja. Aber wenn Claudia Effenberg nicht aufpasst, dann rennt sie sofort auf Markus zu, weil sie glaubt, Effe sei da. Sie sehen sich ja durchaus ähnlich. Oh,
ja, ja. Also ich muss sagen, diesmal zieht ja richtiger Känguru-Hoden-Adel ein.
Ja,
mit
absolut.
Lukas Cordalis, Sohn von Costa dem Ersten,
ja,
und Schwager von Jenny der Ersten.
Richtig.
Das hat ja dynastische Züge inzwischen.
Ja, ja, aber wirklich, wirklich. Ja, und natürlich Martin Semmelrogge. Großartig. Bitte. Schlucke.
Kannst du einmal,
Schlucke ist
kannst
in dem Falle ja eine Art Imperativ.
Kannst du,
ne,
bitte, also das ist ja sowieso immer der beste Moment im Dschungel ist.
Ja.
Als Stars, die wirklich meine Karriere hatten, à la Brigitte Nielsen, Martin Semmelrogge,
ja,
treffen auf einen Influencer und lassen den total auflaufen.
Genau.
Woher müsste ich dich nicht kennen, so ungefähr? Kannst du einmal, wie trifft denn Martin Semmelrogge auf Cosimo?
Also,
weiß ich, wo kann ich dich denn herkennen? Habe ich dich mal gesehen? Hast du mal in der Serie mitgespielt oder irgendwie? Oder weiß ich nicht.
Und er guckt, aber Cosimo guckt ihn natürlich auch an, weiß überhaupt nicht, wer das ist.
Ich habe mal im Boot mitgespielt. Oder was meinst du für ein Boot? Irgendwie Loveboat oder Temptation Island, irgendwie so ein Boot oder beim Bachelor irgendwie so eine Tour.
Also da wird man sich in gegenseitigem Unverständnis begegnen und das kann eigentlich im Grunde genommen nur fantastisch
sein. Ich glaube, das wird absolut fantastisch.
Vor allem Semmelrogge, Stichwort Gartenmöbel, ist glaube ich das erste Mal, dass der Dschungelthron an Tag 2 schon unten im Camp steht. Wer hat denn den Dschungelthron da unten?
Ja, ich weiß nicht, ich wollte mal irgendwo sitzen, ein bisschen gemütlich.
Der hat Uwe Ochsenknecht die Gartenmöbel geklaut, ne? Das meinst du, darauf spielst du?
Heißt es.
Achso, dafür ist er gar nicht verurteilt worden.
Ich weiß nicht, ich glaube, er ist nicht dafür verurteilt worden, aber ich halte ihn natürlich für absolut schuldig. Ja, Semmelrogge, großartig.
Ich auch.
Schlucke, wie gesagt, beliebter Imperativ im Dschungel, immer gewesen. Also, das wird toll. Ich freue mich drauf. Bin wirklich echt begeistert. Bin wirklich begeistert von dem Cast. Und mir haben schon diverse Menschen geschrieben, haben gesagt, also ich bin schockiert. Ich kenne ja weit mehr als die Hälfte der Leute, die da reingeht. Also, klasse. Verena Kehrt, bitte.
Ja.
Verena Kehrt ist ja mit Mark Terenzi zusammen und sie war ja vorher mit Leuten wie Martin Krug oder Oliver Kahn. Jetzt ist sie mit Mark Terenzi zusammen. Das hat sie sich wahrscheinlich genauer angeguckt und hat gesagt, ich muss mich doch nochmal für den Arbeitsmarkt öffnen. Und das ist natürlich klasse. Also ich halte das alles für sehr, sehr vielversprechend.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Post von Wagner. Willkommen daheim, Boris. Irgendwie ist es auch die Heimkehr eines schiffbrüchigen Seefahrers. Bald werden wir Bilder sehen mit seiner Familie, die den Geretteten umarmt. Boris ist nicht der Graf von Monte Cristo, aber irgendwie ist er ein Held, der nicht zerbrochen ist. Wir haben so viele Bilder von Boris in uns, die nicht veralten. Der 17-Jährige, das Wunderkind mit eisernen Nerven. Ich war 2 Jahre sein Ghostwriter für Bild. Ich schrieb auf, was er sagte. Du kannst mit einer Nadel in meine Hände stechen. Ich fühle nichts. Ich habe Hornhauthände. Ich habe Männerhände. Boris sah aus wie
Nutella und Milch. Er hatte sich noch nicht rasiert. Er hatte keinen Führerschein. Noch nie ein Mädchen geküsst. Dann schlugen die Wellen hoch. Steuerprozess, Sex im Besenkammer, roter Teppich-Junkie. Am Ende Gefängnis. Im Gefängnis muss man nicht gegen Löwen und Panther kämpfen. Man muss gegen sich selbst kämpfen. Gegen sein Leben. Die Fehler. Der junge Boris war ein Kämpfer. Ich hoffe, dass es auch der alte Boris ist. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Also Nutella und Milch, das ist eine Formulierung, die benutzt er immer, wenn er über den jungen Boris schreibt.
Du willst das ja also nicht Milch hören, Micky, aber das war richtig schön, wenn ich das mal so sage.
Was er geschrieben hat.
Ich bin berührt, was er von Wagner kam.
Ja, weil da ist so viel Liebe drin. Aber das ist 2 Jahre Ghostwriter von Boris Becker gewesen.
Ja, also was du alles weißt. Weißt du, was ich gerade erst erfahren habe? Dass das Bum-Bum-Eis auf Boris zurückgeht. Dass das ein Tennisschläger sein soll.
Echt?
Ja, das wusste ich auch nicht.
Das habe ich.
Ja,
nee, war mir auch
krass,
klar.
Ne?
Hätte man auch deutlicher machen können.
Boris. Ja. Ja. Aber den,
das sah aus wie eine Tischtennis-Plecke.
Aber du hast auch eine Schwäche für Boris, nach wie vor, oder?
Ja, natürlich.
Ja. Das ich auch. Ich habe früher auch kein Tennis geguckt, ich habe Boris geguckt. So. Und ich glaube, es ist so ein bisschen wie bei Niklas Füllkrug, dass du einfach, also wenn Boris gespielt hat, dann war das ja, das konnte ja Doppelfehler oder Aus sein, auch gerne mehrfach in einem Spiel. Und das, man hat auch immer das Gefühl, man wusste nicht, ob er wirklich Tennis spielen kann.
Mhm. Ja.
Und dann hat er aber so ein Serve and Volley gemacht und dann war man wieder davon überzeugt. So ein bisschen wie bei Füllkrug. Und ich glaube, dadurch hatte man keine Distanz zu ihm.
Boris hat so ein bisschen das erfüllt, was später bei DSDS kam. Leute, die eigentlich gar nicht so talentiert sind, durch den reinen Willen, das plötzlich nach ganz oben zu schaffen, dass man das Gefühl hat, das könnte auch ich sein.
Ja.
So.
Und das ist eben dadurch, dass wir ihn mit 17 Jahren eingefroren haben und er jetzt 55 ist, der älteste 17-jährige Leimner der Welt, jemand schrieb. Ich gönne dem, dass der nochmal einen guten letzten Akt hat.
Oh, ich würde es ihm so wünschen, wirklich.
Ja.
Das Wunder der Weihnacht.
Ja. Weil der ist zum Beispiel als BBC-Kommentator ist der Weltklasse. Das ist ein Weltklasse-Kommentator.
Ja, der ist absolut. Absolut.
Deswegen wäre es toll, wenn er aus England heraus arbeiten könnte.
Ja, das wird wohl nicht klappen. Da müssen wir aber ihm irgendwo da in Pforzheim oder so ein Studio hinstellen und ihn zuschalten. Oh. Also englischen Boden wird er bis auf Weiteres erstmal nicht betreten, fürchte ich. Aber naja, gut, was soll's. Da warten ja auch nur Leute wie Jeremy Clarkson. Das ist auch ein schwieriges Pflaster. Fili, ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir ein paar frohe Feiertage.
Gleichfalls.
Wir hören uns im neuen Jahr wieder, höchstwahrscheinlich auch zeitnah, da freue ich mich drauf. Und immer schön mit dir zu reden.
Gehabt dich wohl. Gute Besserung.
Danke. Ciao. Oh Gott, ja, danke schön. Ciao, ciao.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassan-Nier. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.